ARD.
MDR Kultur. Diskurs.
Und Ahoi dazu sagt Katrin Schumacher. Spielen Sie gerne? Also, wenn die Familie so am Heiligabend zusammensitzt und das Geschenkpapier um einen rum liegt, der Plätzchenbackertrag der letzten Wochen aufgetischt ist. Also, wenn dann jemand sagt, so, jetzt spielen wir mal was, sind Sie dann der oder diejenige, die sofort sagt, ja, super? Oder eher so, oh Gott, nein? Ich muss gestehen, ich gehöre zum Team, oh Gott, schon seit ich Kind bin. Auch deshalb hat mich ein Buch brennend interessiert, das jetzt rausgekommen ist und von der Hamburger Autorin Karen Köhler stammt. Es heißt ganz einfach Spielen und betrachtet dieses Phänomen gewissermaßen ganzheitlich. Also es geht eigentlich um das Spielen als Lebenseinstellung. Und ich freue mich sehr, dass sie hier neben mir sitzt. Hallo Karen Köhler.
Hallo, ich freue mich auch.
Jetzt mal so ganz basic und persönlich gefragt und gar nicht mit dem Buch verknüpft. So ein Gesellschaftsspiel am Heiligabend. Oh Gott oder ja gerne?
Ich glaube, ich bin beim Gesellschaftsspiel bin ich auch eher bei oh Gott. Aber meistens, wenn ich mich dann überwinde oder überreden lasse, dann ist es doch ganz schön, was zusammen zu spielen.
Ehrlich gesagt geht es mir auch so. Meist sage ich dann, ja, fangen wir mal an. Und eigentlich ist es immer ganz nett, auch hinterher.
Ja, ich glaube, dieser Oh-Gott-Moment ist so dieser Moment von so Zwangaktionen mit allen zusammen. Aber in dem Moment, wo man sich verbindet und dieses Spiel zum Zentrum macht, geschieht ja was ganz Schönes, nämlich dass irgendwie eine Leichtigkeit Einzug hält und dass man so miteinander verbunden ist, ohne über sich selbst reden zu müssen oder sowas. Und das kann an Heiligabend, wo ja unterschiedlichste Konstellationen vielleicht auch nicht so oft zusammenkommen, auch ganz schön sein, wenn man da mal spielt.
Ja, genau. Kommen wir auf das, was das Buch ist. Es ist keine Aufforderung, jetzt Monopoly oder Schach zu spielen. Es ist ein Buch, durch das ich verstanden habe, dass ich eine Spielerin bin durch und durch, obwohl ich Gesellschaftsspiele und Karten hasse. Was ist denn Spielen? Können Sie das definieren so in Kürze oder ist es schwierig?
Also Spielen ist eigentlich so eine Art Superkraft, die wir haben. Das ist eine Muckibude für unser Gehirn. Das Spielen ermöglicht uns zu lernen oder Spaß und Freude zu empfinden oder soziale Bindungen zu üben oder räumliches Orientierungsvermögen auszuprobieren oder unseren Körper neu zu entdecken und ordentlich auszulasten mal. Also wenn wir in dem spielerischen Modus sind, kann unser Gehirn mal volltourig auffahren, ohne mit Überleben beschäftigt zu sein, weil es weiß, oh, das geht hier nur ums Spielen, also ums mich ausprobieren, mich zu stärken, wie so eine, ja, wie eine Muckibude eben, ne? Wir lernen zum Beispiel beim Spielen, wenn wir etwas spielerisch lernen, brauchen wir 20 Wiederholungen. Wenn wir unter Druck lernen, dann brauchen wir 400. Daran zeigt sich schon, was für ein super Perk eigentlich das Spielen ist. Und beim Spielen passieren ganz viele chemische Prozesse in unserem Gehirn und auch viele emotionale Prozesse, hochkomplexe körperliche Erfahrungen. Und ja, ich lade mit dem Buch die Lesenden dazu ein, sich auf eine Reise mit mir zu begeben. Im Grunde genommen ist das ganze Buch ein Spiel.
Es ist ein Sachbuch, aber vor allem ist es ein Machbuch. Also es ist keine Kulturgeschichte des Spiels, also Kulturgeschichte ist auch drin, aber vor allem ist es ein Buch, das uns das Leben als Spiel erzählt. Ein Machbuch, also man wird immer wieder motiviert, irgendwas zu tun, also sich zum Beispiel einen Spielerinnennamen zu geben oder den Inhalt des eigenen Kühlschranks zu fotografieren, einen Brief an sich selbst zu schreiben, Essen mit Fingern essen, sich verirren, draußen schlafen etc. Wie kam es zu dieser Idee? Also wenn ich ein Buch über Spielen schreibe, dann muss das eins sein, das ja spielerisch damit umgeht, in dem Sinne, als dass man da mitmachen kann.
Naja, aber das ist bei mir so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Also das Buch ist erschienen in einer Sachbuchreihe bei Hansa Berlin, die sich dem großen Überthema Leben widmet. Da gibt es zum Beispiel das Thema Wohnen auch noch, Altern, Lieben, Streiten. Zu all diesen Essen, zu Essen. Schlafen, zu all diesen Themen haben andere Autorinnen geschrieben. Und ich wurde gefragt, zum Thema Spielen zu schreiben. Und als ich gefragt wurde, war ich gerade in einer tiefen Trauerphase um meinen Vater, der gestorben ist und den ich beim Sterben auch begleiten durfte. Und ich konnte mir alles Mögliche vorstellen, aber kein Buch zum Thema Spielen zu schreiben. Und ich habe mich dann aber so ein bisschen bereden lassen und habe gedacht, okay, ich sag da jetzt mal zu, ist ja erst in ein paar Jahren, wenn das dann rauskommt, bis dahin fällt mir bestimmt noch was ein. Und als dann letztes Jahr vom Verlag die erste Mail kam mit, können wir mal die ersten 20 Seiten lesen, da hatte ich noch gar nicht angefangen zu schreiben und dann war ich ein bisschen so unter Druck und wollte das auch ganz absagen erst. Da habe ich meine Agentin angerufen und gesagt, hol mich aus diesem Vertrag raus, ich schaff das nicht, dieses Buch zu schreiben. Und dann hat die aber mir gut zugeredet und an mich geglaubt und dann habe ich irgendwie angefangen und diese Verknüpfung, die ich gefunden hatte, war tatsächlich irgendwie, dass ich mich erinnerte, dass mein Vater in seinem Sterbeprozess eigentlich diese letzten Lebenstage wie ein Spiel spielte. Und er nannte das dann auch, ich muss jetzt Level 9 zu Ende spielen, ich habe nur noch ein Leben. Und machte auch so ganz komische Bewegungen mit seinen Händen, als würde er eine Spielkonsole halten oder so, obwohl er eigentlich nie eine Spielkonsole besessen hat. Aber er war schon in so einem Zustand, er hatte seine Beine schon eigentlich oder seine Seele schon in einer anderen Welt, in einer anderen Seinserfahrung, zu der ich keinen Zugang hatte. Aber ich bin ihm dahin gerne gefolgt. Und als er dann sein Level geschafft hatte und gestorben war, also bei mir setzte eigentlich mit dem, mich in diese Trauer hineinbegeben und dem Versuch zu erfassen, was ist das eigentlich, was passiert da, wenn jemand stirbt und was ist die Vermissung, die wir vielleicht verspüren, setzte bei mir nochmal ein ganz großes Bewusstsein ein für die Schönheit des Lebens und wie wenig Zeit wir eigentlich haben und wie kostbar das ist und wie intensiv die Lebenserfahrungen sind. Also das habe ich mit meinem Vater halt auch sehr genossen, die ganz einfachen Dinge wie Sonnenschein im Gesicht oder den Geschmack von frischem Obst oder so. Also unter der Lupe der Endlichkeit betrachtet wird auf einmal alles wahnsinnig kostbar. Und in diesem Sterbeprozess haben wir auch wahnsinnig viel gelacht. Das hört sich komisch an, aber der ganze Bullshit fällt weg. Alles das, was man so tut, weil man denkt, man muss es tun, oder alles, was man so sagt, weil man denkt, so und so geht das, das ist alles weggefallen. Und wir hatten auf einmal eine ganz, als Familie, eine ganz ehrliche Kommunikation miteinander. Beispiel. Irgendwann kam so der Moment, wo ich so dachte, ja mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie mal über die Beerdigung reden, weil, also besser wird's hier nicht. Und noch kann er Sachen entscheiden. Und dann habe ich irgendwann irgendwie gesagt, ach, Papa, komm, also ihr schiebt das Thema alle immer von euch weg und tut so, als würde es nicht auf uns zukommen, aber ich möchte mit dir gerne über die Beerdigung sprechen, ich möchte, dass wir uns zusammensetzen und darüber sprechen. Und mein Vater so, was, warum? Ich so, ey, wenn du nichts sagst, dann mache ich Howard Carpendale und Goldsack. Und dann hat er halt wahnsinnig angefangen zu lachen und meinte so, nee, komm, das klären wir. Und dann haben wir halt Musik angehört, so was würde er gerne für Musik hören. Und das war eine seltsam komische Erfahrung. Wir mussten immer wieder lachen. Das ist vielleicht auch so eine kleine Ausweichbewegung, ne, weil das so absurd ist, ne, und sich damit, wir können das eigentlich nicht greifen im Kopf, dieses Momentum von Ende oder so. Aber dadurch wird es eben auch sehr ehrlich in dem Nichtwissen, wie damit umgehen. Und da hatten wir uns sehr gute Humorschwimmflügel gebaut. Und mit dieser Haltung bin ich so ein bisschen an das Buch rangegangen. Das Thema mit meinem Vater zieht sich so ganz zart durch das ganze Buch. Es gibt viele Erinnerungen auch, was ich als Kind gespielt habe zum Beispiel oder wie mein Vater aufs Spielen reagiert hat. Das kommt so immer mal wieder ganz zart vor und ist so ein, kleiner Hauch, der sich da durchzieht. Ja,
das ist interessant. Ich habe es tatsächlich auch ein bisschen als Abschiedsbuch gelesen und auch als ein sehr, am Ende auch sehr weises und schönes und irgendwie auch heiteres Buch übers Sterben. Und wir sagen ja interessanterweise, dass wir das Leben verlieren.
Ja.
Wie ein Spiel.
Ja. Ich sage das ganz am Anfang des Buches, also wo ich mich an die Lesenden wende, auch im Vorwort eigentlich schon. Also das Buch ist eigentlich nichts für Leute, die von sich schon sagen, ja, ey, mir geht's top, mein Leben ist total kreativ und abwechslungsreich und ich bin total verspielt. Wenn sie zu dieser Art von Mensch gehören, dann brauchen sie dieses Buch, glaube ich, nicht lesen. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist alles ein bisschen eingefahren, festgefahren, das sind die ewig gleichen Routinen und irgendwie muss da doch noch was anderes gehen, als jeden Abend irgendwie Kilometer durchs Internet zu scrollen, dann ist dieses Buch ein kleiner Anlass dazu, sich dem Leben wieder zuzuwenden und sich hineinzulehnen. Also mit voller Kraft eigentlich in die Freude, dass wir lebendig sein können, dass wir gemeinsam miteinander Zeit verbringen. Also ich habe das Buch schreibend irgendwie diese Zeit investiert, habe alle Spielaufgaben, die da drin sind, da können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen, wie das Ganze aufgebaut ist, selber auch gespielt, war sozusagen die Vorkosterin und fordere so am Anfang des Buches so ein bisschen dieses Bewusstsein ein, wir verbringen hier gemeinsam Lebenszeit. Während Sie das hier lesen, tickt Ihre Zeit unaufhaltsam durch Sie durch. Also Sie rasen auf Ihren eigenen Tod hinzu. Ich ja auch, wir jetzt auch, während wir sprechen. Das ist unsere Lebenszeit, die vergeht. Und im Angesicht dieses Bewusstseins darüber, den Moment doch bitteschön auch auszukosten. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, möglichst viele Sachen zu erleben im Leben oder möglichst teure oder aufwendige Dinge, sondern ich glaube, es geht darum, mit wie viel Intensität wir das Leben zulassen. Das ist eigentlich eher eine Bewegung, wo es ums Zulassen geht und ums sich öffnen und Tiefe zu erfahren.
Es gibt Aufgaben in dem Buch. Vielleicht kommen wir tatsächlich zur Struktur. Also man muss schon ein bisschen oder man darf ein bisschen investieren in gewisse Projekte, die da vorgeschlagen werden.
Genau, also man kann das Buch natürlich behandeln auch als Buch und einfach so wegschmökern oder lesen. Das geht auch. Also es gibt einen großen theoretischen Anteil. Aber das Buch ist eigentlich eine Einladung, eben ins Spielen zu geraten. Und ich habe das Buch aufgeteilt in Level, das sind Spiellevel. Jedes Level richtet sich an eine unserer Spielmotivationen. Zum Beispiel Spaß und Freude zu erfahren oder soziale Bindung einzugehen oder Kontrolle zu erfahren oder zu lernen. Unter diesen sozusagen Motivationskapiteln ist dieses Buch aufgeteilt in Level und am Ende jedes Levels gibt es Aufgaben. Es gibt die tägliche Muckibude. Da mache ich Vorschläge, was könnte man insgesamt im Leben zum Beispiel tun, um ein bisschen mehr Leichtigkeit und Verspieltheit einzuladen in das Leben. Und dabei geht es mir immer um das explorative, absichtslose Spiel und nicht um einen Wettbewerb. Und dann gibt es Aufgaben, die ich vergebe in drei Schwierigkeitsstufen. Das AnfängerInnen-Level, das Fortgeschrittenen-Level und das Ultra-Level. Und für das erste Level gibt es einen Punkt, fürs nächste zwei Punkte und fürs Ultra-Level drei Punkte. Das bedeutet, wenn man ein Level durchgespielt hat und diese drei Aufgaben gespielt hat, hätte man sechs Punkte. Und ganz hinten am Ende des Buches auf dem sogenannten Nachsatzpapier finden wir das eigentliche Spielfeld. Das ist eine aufgerollte Schlange. Es gibt ein Startfeld, das ist am Schwanzende hinten und dann kann man sich so bis zum Kopf vorarbeiten. Und immer wenn man diese Schlangenpunkte gesammelt hat, kann man ein Feld ankreuzen auf dem Rücken dieser Schlange. Und ich sage es im Buch, also wer alle Aufgaben gespielt hat, bekommt von mir eine Überraschung. Bisher hat sich noch niemand gemeldet. Ich rufe hiermit auf, vielleicht haben Sie zwischen den Jahren nichts anderes zu tun und mögen mit diesem Buch sich beschäftigen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn irgendwer das mal bis zum Ende durchgespielt hat.
Es gibt auch die Aufforderung, also das Ganze zu teilen, zum Beispiel im Netz. Man kann Bilder hochladen und sich verbinden im Spielen. Was hat es damit auf sich? Es gibt so kleine QR-Codes. Ne?
Genau, ganz am Ende jedes Kapitels gibt es immer so einen kleinen QR-Code oder QR-Code. Und mit dem also können Sie abscannen mit Ihrem Handy und dann landen Sie auf der Landingpage, die der Verlag gebaut hat, die zu dem jeweiligen Level passt. Dort sehen Sie zum Beispiel alle meine Spielergebnisse, die ich dort geteilt habe mit allen Spielenden. Sie können aber auch Ihre eigenen Sachen einreichen oder hochladen. Und manchmal gibt es auch so Fortsetzungselemente. In zwei Leveln spielen Audiodateien eine Rolle und die findet man dann auf dieser Seite. Oder es gibt auch Sachen zum Runterladen, wo man sich von mir vorgezeichnete Pläne runterladen kann, mit denen man dann was machen kann und so. Also es ist ein bisschen irgendwie der Versuch, über das Buch hinauszugehen und zum Schwarm zu werden und zu sehen, dieses Buch spielen auch andere. Ich bin hier nicht alleine. Und ja, damit irgendwie so ein bisschen ein Gefühl von Verbindung herzustellen, weil darum ging es mir am allermeisten, um die Perspektive von Verbindung.
Es gibt auch ein Kapitel dazu, was so die Gruppe feiert und das Gemeinsame. Was ist so wichtig dran am gemeinsamen Spielen?
Naja, wir trainieren dort, was wir im Ernstfall dann anwenden können. Ich sag mal, ein beweglicher, kreativer Geist, der auch in der Lage ist oder es gelernt hat zu verlieren, ist im Leben vielleicht auch beweglicher mit schwierigen Lebenssituationen oder mit Krisensituationen, die wir als Gesellschaft geraten oder Globalgesellschaft sogar geraten. Und da wir ja in einem multiplen Krisencluster leben, also wir haben diesen Subwoofer von Klimakollaps, der eigentlich die ganze Zeit anwesend ist. Wir haben dieses global-gesellschaftlich-politische Klima gerät gerade ins Wanken. Die Gesellschaft verändert sich, die globale. Wir haben diese rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die Technologien, die damit zusammenhängen. Wir wissen noch nicht, was damit passiert, wie unser Leben aussehen wird in 10 Jahren oder so. Und das alles kann Angst auslösen und Ohnmachtsgefühle vielleicht auch, wenn wir uns aber im direkten Umfeld aufeinander beziehen. Dann können wir die Erfahrung machen, dass wir sehr wohl wirksam sein können und einen Raum haben, in dem wir kontrolliert miteinander agieren können. Und jede Gesellschaft, Großgesellschaft, setzt sich ja zusammen aus vielen kleinen Mikrogesellschaften, aus kleinen einzelnen Handlungen und Entscheidungen, die wir treffen. Und je beweglicher wir sind und je kreativer und ungewöhnlichere Lösungen wir finden für komplexe Probleme, desto besser sind wir gewappnet für das, was auf uns zukommen wird oder mit uns passiert. Wir können bei uns bleiben und auf das Gegenüber reagieren. Und beim Spielen in Teams zum Beispiel, da lernen wir uns miteinander zu verbinden und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Wir kennen das aus der Schule ja auch. Wir haben immer so Schärpen bekommen, wenn wir auf einmal ein Team waren, dann die einen waren rot und die anderen blau und dann hatten wir so, die hingen dann so über der Schulter drüber, so einmal reinschlüpfen und dann auf einmal war man halt im roten Team. Und hat sich damit sofort identifiziert und hat dafür Körbe geworfen oder Tore geschossen oder wie auch immer. Und dann wechselte vielleicht sogar mal die Farbe und schwupp war man auf der anderen Seite und hat sich dann damit identifiziert. Und dieses Miteinander sofort zusammenzuarbeiten, zum Team zu werden, ein Ziel zu haben, das üben wir spielerisch. Und das ist, glaube ich, für uns wichtig, dass wir das nicht verlernen. Das kann man auch online üben. Also wenn wir live online Computerspiele spielen, dann vernetzen wir uns ja auch und haben Teams oder sind mit anderen im Dialog, die dasselbe Ego-Shooter-Spiel spielen, meinetwegen. Was wir da allerdings nicht machen, ist, wir machen keine Körpererfahrung. Also wir klammern den Körper komplett aus dieser Spielerfahrung aus und sind deswegen auch viel schlechter in der Lage, diesen Stress, der sich vielleicht auch aufbaut, ne, wenn wir ein aufregendes Spiel spielen oder so oder verloren haben, den wieder abzubauen, diesen Stress und diesen ganzen Neurotransmitter-Cocktail wieder loszuwerden. Das geschieht dann viel langsamer, als würden wir uns mit dem Körper in ein Spiel involvieren.
Naja, und das ist ja etwas, was heutzutage sehr zugenommen hat. Also wir sind eine Generation, wir sind so in den 70ern geboren, in den 80ern aufgewachsen. Da ging es eigentlich immer nur darum, spielen wir drinnen oder spielen wir draußen.
Genau.
Und jetzt ist ganz viel einfach digital geworden. Ne? Also man ist allein für sich vorm Bildschirm und macht ja zum Beispiel so ein Ego-Shooter-Spiel. Was macht das mit uns und auch unserer Gesellschaft?
Also ich würde das erstmal gar nicht so verteufeln, ne? Es ist irgendwie erstmal auch eine Möglichkeit, über den eigenen Körper und den eigenen Lebensraum hinauszuwachsen. Das heißt, bin ich vielleicht in einem kleinen Dorf irgendwo aufgewachsen, wo niemand ist mit denselben Interessen wie ich, habe ich über die digitale Verbindungsmöglichkeit natürlich große Chancen auf Menschen zu treffen, die ähnliche Interessen haben. Und ich kann sozusagen diese soziale Bindung trainieren und aufbauen und all das spielerisch herstellen, was ich vielleicht in meinem direkten analogen Umfeld nicht so aufbauen könnte. Oder Körper kann anders gedacht werden im digitalen Raum. Wir sind vielleicht gar nicht an ein Geschlecht gebunden. Oder angenommen, wir sind in irgendeiner Weise eingeschränkt und können nicht so an Gesellschaft partizipieren, wie wir es gerne möchten im analogen Raum. So können wir digital doch ganz anders uns gestalten und einen Avatar zulegen und eine Rolle einnehmen, für die wir auch gefeiert werden oder innerhalb einer Community eine gewisse Berühmtheit auch werden damit, auch wenn uns das vielleicht im analogen Leben nicht gelingt. Ne? Und das ist erstmal, finde ich, ein ganz großer Vorteil. Also ich will das jetzt nicht so verteufeln. Was man aber mittlerweile ja weiß, durch Forschung auch belegt, ist, dass sich die neuronalen Verbindungen im Gehirn anders ausbilden, wenn wir von klein auf an nur mit Bewegtbildern sozusagen operieren und spielen. Wenn wir uns mit dem Körper involvieren und mehr unterschiedliche Bewegungen mit den Händen machen müssen, als Kleinkind zum Beispiel, oder mit der Hand schreiben lernen, solche Dinge, dann bilden sich viel komplexere Netzwerke im Gehirn aus, die uns später ermöglichen, ungewöhnlichere Lösungen zu suchen und anders auf Situationen zu reagieren, als wenn wir nur uns mit bereits vorgefertigten digitalen Bildabläufen beschäftigt haben, dann sind sehr, ich sag mal, eindimensionalere Pfade angelegt worden in unserem Gehirn. Und wir können nicht mehr so absichtslos spielen. Wir sind sehr schnell gewöhnt an Wettbewerb und so weiter. Und es kann von Vorteil sein, wenn wir uns als Wesen begreifen, deren eigentliche Aufgabe es ist, in die kreative Expansion zu gehen. Also das heißt, wir sind hier und haben diesen Körper bekommen und sind in dieser Welt, um diese Welt zu erfahren und um möglichst viel von dieser Welt zu erfahren. Und mit kreativer Expansion meine ich nicht, dass jede von uns jetzt eine Cellistin werden muss oder so oder Schriftstellerin oder Tänzerin oder Tänzer oder Komponist, sondern ich meine damit, dass wir ergebnisoffen und frei auf Reize reagieren können und mit dem, was auf uns zukommt, ungewöhnliche Ergebnisse erzielen. Unser Gehirn will ja gerne Lösungen finden für Probleme. Es möchte gerne, dass wir überleben und greift dabei auf den Datenschatz zurück, der bereits vergangen ist. Also was wir erlebt haben, unser Erfahrungsschatz, das ist sozusagen die Rechenbasis, von der aus das Gehirn dann sagt, okay, aufgrund meiner Erfahrung nehme ich an, dass das und das passieren könnte. Wenn jetzt unser Erfahrungsschatz sehr klein ist oder immer gleich abläuft, dann kann das Gehirn nicht so gut sich was vorstellen, was auch noch passieren könnte. Und wenn wir in dieses Spielen geraten, wo wir konfrontiert sind mit Situationen, die wir im Leben vielleicht nicht haben, dann lernen wir Sachen kennen, die wir noch nicht erfahren haben und können die in diesem Erfahrungsschatz sozusagen abspeichern. Und auf den greift das Gehirn dann im Notfall auch zurück und findet für ein Problem eine ungewöhnliche Lösung. Es gibt diesen Zustand des Flows, den kennen wir vielleicht alle. Wenn wir irgendwie mal mit einer Aufgabe begonnen haben, wir sind so total entspannt und im Flow. In diesem Zustand kommen uns die ungewöhnlichsten Ideen. Wir denken vielleicht wochenlang an irgendwas herum und dann sind wir im Flow beim Staubsaugen oder Duschen oder sonst was. Und auf einmal, zack, ist die Lösung da. Weil das Gehirn sich entspannt hat und alle Wellenlängen sich miteinander synchronisiert haben und sozusagen die Kreativität, zu der das Gehirn in der Lage ist, so richtig befeuern.
Und sowas kann man ja fördern. Dafür gibt es diese Aufgaben, die Sie stellen. Oder Sie erzählen auch von sich, dass Sie zum Beispiel schreiben im Bärenkostüm. So.
Genau.
Manchmal muss man sich vielleicht einfach ein Kostüm geben oder sich das Gesicht anmalen oder irgendwas tun.
Ja, etwas Ungewöhnliches vielleicht machen. Also das versuche ich, glaube ich, mit diesem Buch, die vorgefahrenen Handlungsmuster so ein bisschen zu lockern und leicht irgendwie zu rütteln an diesem Lebensverkrampfungskonstrukt, in dem wir ja alle drin stecken. Ich nehme mich da gar nicht raus. Ich hatte auch Schwierigkeiten bei den meisten der Aufgaben, die ich hier gestellt habe. Also ich bin jetzt nicht unbedingt eine Person, die gerne auffällig bunt gekleidet, fröhlich mit jedem fremden Menschen sprechend durch die Straßen des Viertels läuft. Das sind für mich auch Herausforderungen. Aber ich habe gelernt, wenn ich offener bin und genauer beobachte und wirklich ungewöhnliche, einfach auch mal Leuten ein Kompliment mache auf der Straße.
Oder ein Eis reichen.
Oder ein Eis reichen, ja, das war ganz toll, was da für Gespräche entstanden sind und für eine Atmosphäre. Also
einfach mal ein Päckchen Eis mitnehmen beim Einkauf und dann während eines heißen Sommertages dann auf dem Rückweg an jeden, der einem so unterkommt, ein Eis verteilen.
Also wir kennen das ja alle, dass wir meinetwegen, wir sind beim Einkaufen und jetzt, oh Gott, Weihnachten, wir brauchen Lebensmittel, ne? Irgendwie ganz schnell muss irgendwie noch dies noch und das noch und es entsteht dieser Stress und alle fahren die Ellenbogen aus noch im Supermarkt, wie die letzte Packung Aufbackbrötchen, die wollte ich doch haben. Und einfach in dem Moment sich da aktiv dafür zu entscheiden, sich nicht in diesen Stress reinzubegeben, sondern das mit Leichtigkeit nehmen. Also was ist denn so schlimm daran, dann mache ich ihn selber einen Teig oder wie auch immer. Also es gibt immer Lösungen für alle Probleme, aber wenn wir so mit diesem festgefahrenen, engen Alltagstunnel nur wahrnehmen, dann wird das einfach wahnsinnig stressvoll.
So wie zum Beispiel diese Szene am Flughafen, die fand ich sehr bezeichnend. Also einfach mal so einen Umstieg als Level Spiel begreifen. Mögen Sie es noch kurz erzählen? Das fand ich nämlich ziemlich bezeichnend für dieses ganze Buch.
Er ist ein sehr lebensnahes Beispiel. Also ich war in Indien und wollte zurückfliegen nach Deutschland und hatte einen Umstieg in Delhi am Flughafen. Und ich kam aus Dehradun. Das ist ein kleiner Flughafen im Norden Indiens. Und Dehradun liegt am Fuße des Himalaya und ich saß am Gate, aber es war Nebel und es ging gar nichts. Und meine eigentlich sehr großzügig eingeplante Umstiegszeit in Delhi am Flughafen von fast 4 Stunden schmolz relativ schnell zu einem sehr überschaubaren Häufchen von Minuten zusammen. Und ich dachte irgendwann, das waren dann irgendwann unter 90 Minuten. Und ich wusste, es sind 2 getrennte Terminals. Ich wusste, ich muss erst meinen Rucksack vom Band holen. Dann muss ich den Terminal wechseln. Dann muss ich ganz in den Flughafen wieder einchecken von außen. Dann muss ich die Airline finden und dann noch mein Aufgabegepäck abgeben. Und dann muss ich noch durch 2 andere Sicherheitskontrollen, Ausreisekontrolle und eben diese ganz normale Security-Kontrolle. Ja. Ich dachte, das ist unschaffbar. Das geht gar
nicht. Einfach sitzen bleiben.
So, und dann kann man natürlich da in Dehradun am Flughafen sitzen und denken, oh scheiße, es ist Nebel, ich kriege meinen Anschlussflug nicht. Oder, und ich habe mich dann bewusst dafür entschieden zu sagen, ich kann ja jetzt nichts daran ändern. Also wenn ich jetzt hier schlechte Laune kriege und Stress empfinde, kommt das Flugzeug auch nicht schneller. Also habe ich mich dafür entschieden, dass ich mich entspanne, dass ich die Aussicht genieße und dass ich immer genau überlege, wann kann ich handeln und wie. Und dann habe ich irgendwie den Flug nach Delhi genommen, dann habe ich am Band gewartet und hatte Glück. Mein Rucksack kam als eines der ersten Gepäckstücke und dann habe ich gedacht, okay, let's go, Level 1. Du musst in den anderen Terminal. Und dann habe ich halt den Rucksack aufgesetzt und bin gerannt. Und dann dachte ich, vorm Terminal stehend, okay, irgendwo muss ich jetzt hier rein. Wo könnte meine Airline sein? Egal, ich nehme jetzt diesen Eingang. Und habe sofort diesen Security Officer gerufen, habe gesagt, mein Flug geht in 70 Minuten, mein Gate ist wahrscheinlich schon, oder mein Check-in ist wahrscheinlich schon geschlossen, ich muss da ganz schnell rein. Und dann hat der mich durchgewunken und ich konnte an der Schlange vorbei. Und dann im Flughafen genau gleich. Ich habe mir den ersten Menschen gegriffen, so, Air India, wo ist der Schalter? Da vorne. Am Air India-Schalter habe ich so, okay, Level 4. Habe mir wieder die nächste Person gegriffen, habe gesagt, mein Flug geht nach Frankfurt und ich weiß nicht, ob ich noch mein Gepäck aufgeben kann. Komm mit. Und dann ging das von einem Ding zum nächsten. Dann haben wir diese Check-in-Frau noch überredet, die hat mein Gepäck noch angenommen. Dann hat der Mensch gesagt, folg mir, ich kenne eine Abkürzung, das schaffen wir. Und dann sind wir durch diesen Flughafen im Zickzack durch alle Sicherheitskontrollen, hat der mich immer so ein bisschen durchgelotst, dass ich eben schnell dran kam. Und von diesem Unschaffbaren, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, aber eine Minute bevor das Flugzeug sozusagen das Gate schloss, war ich am Gate. Ich habe den nur angeguckt und gedacht, danke. Und dann bin ich noch in diesen Flieger gekommen. Und das war dann so wie für mich zwischendurch wie so ein Spiel. Also wirklich wie ein Computerspiel. Okay, nächstes Level geschafft und so. Und ich habe auch immer nur an den nächsten Schritt gedacht. Und immer gedacht, was muss ich machen, damit das wahrscheinlich ist, dass ich es schaffe.
Und vielleicht dann nicht nur spielen, sondern auch mal an den Spielregeln drehen.
Ja, genau.
Spielen, ein Sachbuch und Machbuch vor allem. Ein Buch, das Ihnen, auch wenn Sie nicht gerne spielen, beibringen wird, wie es mit Leichtigkeit geht und was für ein Gewinn es ist, das Leben als Spiel zu betrachten. Das Buch ist erschienen bei Hansa Berlin und ich danke Karin Köhler fürs Gespräch und natürlich fürs Buch.
Ich danke für die Einladung.
Und das war der MDR Kultur Diskurs. Lieben Dank fürs Interesse. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.